Die Einschätzungen zu den Motiven des Mullah-Regimes gehen gerade unter NahostexpertInnen weit auseinander. Die Nahostexpertin Muriel Asseburg zum Beispiel sagte, es handle sich lediglich um eine Drohgebärde, eine Machtdemonstration von Seiten des Irans, um auf den Angriff auf die iranische Botschaft in Damaskus zu reagieren. Weniger optimistische Stimmen, wie zum Beispiel die des Nahostexperten Max Abrams, befürchten hingegen, der Angriff könne eine Kriegserklärung an Israel bedeuten. Was waren aus Ihrer Sicht die Motive des Irans, Israel anzugreifen?
Ich glaube, dass da verschiedene Sachen zusammenkamen. Also seit dem 7. Oktober, also natürlich schon viel, viel länger, im Prinzip seit Beginn des Bestehens der Islamischen Republik, aber sehr, sehr intensiv seit dem 7. Oktober, schüttet das iranische Regime Propaganda in die muslimische Welt hinaus, dass es die Anführerin der muslimischen Welt sei, die Verteidigerin der palästinensischen Sache. Und sehr viel seiner Kraft und Stärke und Hegemonie in dieser Region zieht das iranische Regime aus genau dieser Rolle, die es angibt zu spielen und zu haben. Und das musste das Regime, so glaubte es wohl, beweisen. Weil es gab jetzt über die Hezbollah, über die Hamas natürlich, über verschiedene Proxygruppen, gab es ja diesen Krieg zwischen Iran, Israel und den USA schon länger. Und das iranische Regime hat bei Angriffen auf iranische Stellungen immer gesagt, wir schlagen zurück, wir bestrafen Israel, wir schlagen zurück. Haben sie aber nie gemacht, weil sie genau wissen, dass es sehr gefährlich sein kann, das zu tun. Und ich glaube, dass das iranische Regime jetzt gesehen hat, dass Israel sehr stark in der Kritik steht, wegen des Kriegs in Gaza, wegen der vielen Zehntausenden Toten inzwischen, und geglaubt hat, dass jetzt der Moment sei, zurückzuschlagen und dann als die stärkere Kraft dazustehen, und dachte, Israel ist so stark isoliert, dass es jetzt auch der richtige Moment sei. Aber das scheint nicht so gewesen zu sein, weil Israel wurde mitverteidigt, sogar von arabischen Staaten in Jordanien, und steht jetzt eigentlich stärker da als vorher.
Wie schätzen Sie denn den kommenden Verlauf ein? Welche konkreten Gefahren sehen Sie sowohl für die iranische Bevölkerung wie auch für den jüdischen Staat?
Das ist sehr, sehr schwer einzuschätzen, weil das hat man jetzt mit dem Angriff auch gesehen, man kann nichts voraussagen in dieser Region. Das ist auch, man kann beim iranischen Regime nie etwas voraussagen. Das habe ich gelernt in der Beobachtung, die ich jetzt schon seit Jahren mache für die Islamische Republik. Es ist absolut unvorhersehbar. Das ist ja das Gefährliche. Umso wichtiger, dass man eine klare Politik verfolgt, gerade gegenüber dem iranischen Regime. Also jetzt hängt natürlich sehr viel davon ab, was die israelische Regierung tun wird. Das zeichnet sich ab. Also erst kam nicht viel raus aus Israel, dann kam aus der israelischen Regierung, dass man schaden wolle, ohne einen Krieg zu beginnen. Und jetzt scheint es so, dass sie sagen, das hat Ron Prosor, der israelische Botschafter in Deutschland, gesagt, dass man keine zivilen Stellungen oder keine zivilen Ziele angreifen wolle, aber militärische. Und ich glaube, damit kann man auch rechnen. Das macht Israel ja auch schon seit Jahren, dass sie militärische Ziele angreifen, dass sie zum Beispiel Menschen im Iran sogar schon getötet haben, die am Atomprogramm beteiligt sind. Man kann davon ausgehen, dass sie jetzt Cyberattacken starten, dass sie Atomanlagen versuchen zu zerstören. Also damit, glaube ich, muss man auf jeden Fall rechnen.
Es ist das erste Mal, dass Iran Israel direkt angreift. Sie haben gerade schon darauf hingewiesen, sonst hat ja Iran immer Umwege über andere Milizen gewählt, wie die Hisbollah im Libanon, die Hamas oder auch die Houthi-Rebellen im Jemen, die alle in Gegnerschaft zu Israel stehen. Was vermuten Sie, welche Strategie steht hinter diesem nun direkten Angriff der iranischen Regierung auf Israel?
Ich gehe stark davon aus, dass sozusagen die nicht einschlagende Wirkung im Sinne von, dass es keine Toten gab, dass es keine großen Schäden gab. Es gab ein verletztes Mädchen, das, glaube ich, auch sehr schwer verletzt ist, was schlimm genug ist. Gleichzeitig hätte es natürlich auch ganz anders ausgehen können. Und ich glaube, dass das iranische Regime das mit einkalkuliert hat bei seinen Handlungen. Das heißt, ich glaube tatsächlich, das sollte wirklich in Anführungsstrichen nur eine Machtdemonstration sein und ein Tabubruch, weil man ja immer Angst hatte davor, dass Iran und Israel direkt miteinander in einen militärischen Konflikt geraten. Aber der war, glaube ich, sehr berechnet. Das heißt, dass ich davon ausgehe, dass es eine Machtdemonstration sein sollte. Man muss dazu noch wissen, dass die Islamische Republik ist die einzige große schiitische Nation in dieser gesamten Region. Und Schiiten und Sunniten sind sehr stark miteinander in Konkurrenz, vielleicht man kann sogar Feindschaft sagen. Das heißt, dass das iranische Regime, dass die Islamische Republik einen sehr schweren Stand in dieser Region hat. Das hat man jetzt auch wieder gesehen, dass arabische Staaten nicht an seine Seite gesprungen sind. Und deswegen ist sein Überleben in der Region sehr abhängig von seiner Macht und von der Hegemonie. Das heißt, danach strebt es immer sehr stark. Auch deswegen will es die USA aus der Region heraushaben. Er möchte, dass die USA sich zurückziehen. Und es dachte wohl, dass dieser direkte Schlag dieser Macht, dieser sozusagen Notwendigkeit zur Hegemonie und zur Macht helfen würde.
Das Mullah-Regime hat ja in 45 Jahren nie ein Hehl aus seinem eliminatorischen Antisemitismus und seinem Hass gegenüber Israel gemacht. Staatschef Khamenei hatte die Zerstörung des jüdischen Staats als oberste Priorität der muslimischen Welt ausgegeben. Und 2015 sagte er auch, dass Israel nur noch 25 Jahre blieben. Wenige Tage vor dem Terrorangriff der islamistischen Hamas auf Israel hatte Irans Machthaber Khamenei die iranischen Drohungen, Israel zu vernichten, nochmals bekräftigt. Besonders vor diesem Hintergrund sind die momentanen Entwicklungen extrem beängstigend. Aber auch besonders vor diesem Hintergrund sind die Reaktionen sowohl in der EU wie auch in der deutschen Politik zynisch, wo man sich überrascht gibt und nun erneut große Solidarität mit Israel bekundet wird. Sie selbst kritisieren auch gerade hier in der deutschen Politik die Reaktion auf die aktuellen Ereignisse. Können Sie diese für uns nochmal einordnen? Was sagt das Ihrer Meinung nach aus über die deutsche wie auch die europäische Iran-Politik, wo die offensichtliche antisemitische und antizionistische Bedrohung, die vom Regime im Iran ausgeht, bisher systematisch ignoriert und heruntergespielt wurde?
Ja, im Prinzip tut man in Deutschland und der EU so, als würde man jetzt verstehen erst, was das Regime im Iran möchte oder ist. Das ist schon sehr überraschend, weil daran ist, wie Sie es auch ausführlich beschrieben haben, ja nichts neu. Und wenn man jetzt auch die Einlassung sieht von Annalena Baerbock, Olaf Scholz, Josep Borrell, auch der EU-Außenbeauftragte, denkt man so, warum nicht vorher? Also worauf haben denn alle gewartet? Was haben denn alle erwartet? Und da ist man schon sehr überrascht über die, ich weiß nicht, ob es Naivität ist, aber dass man wirklich immer wieder geglaubt hat, nee, mit denen kann man verhandeln, mit denen kann man sprechen. Alles wurde dem untergeordnet, dass man ein weiteres Atomabkommen haben möchte mit dem Iran. Und das verneint aber komplett die gesamte Funktionsweise und Denkweise des iranischen Regimes. Und da fragt man sich halt, ob die nicht sich ernsthaft mit diesem Regime auseinandergesetzt haben und beschäftigt haben oder mit Menschen gesprochen haben, die dieses Regime kennen. Weil dann weiß man, wie dieses Regime funktioniert, dass es sich nicht ändert, dass es nicht von seiner Propaganda abrückt, dass es diese Feindschaft braucht für seine Existenz. Also die Vernichtung Israels, die Feindschaft zu Israel ist ja nicht umsonst eine der tragenden Säulen dieses Staats. Und wenn man jetzt sagt, wir brauchen Sanktionen, wobei jetzt auch die Tagesschau zumindest gemeldet hat, dass Josep Borrell wohl nicht ganz überzeugt ist davon, weil er immer noch glaubt, man müsse vorsichtig sein, um über das Atomabkommen weitersprechen zu können, wo mir echt, also da schlagen mir die Knie. Deswegen bin ich auch gar nicht so überzeugt davon, dass sich jetzt wirklich etwas ändert. Ich glaube tatsächlich, dass die Möglichkeit besteht, dass dieser Angriff bald vergessen ist und dass man wieder zurückgeht zur Tagesordnung und mit dem iranischen Regime so verkehrt wie vorher schon.
Es ist ja mindestens fraglich, inwieweit auch die Mehrheit der IranerInnen der antizionistischen und antisemitischen Propaganda des Mullah-Regimes wirklich folgen. Das zeigte sich bereits bei den regimekritischen Protesten in den vergangenen Jahren. Wie nehmen Sie die Reaktion in der iranischen Bevölkerung aktuell wahr und wie reagiert diese gerade auf den Angriff auf Israel?
Auf jeden Fall mit Angst, weil Krieg einfach niemand in diesem Land will. Also wenn Israel, was ja zum Glück nicht der Fall zu sein scheint, wirklich zivile Ziele angreifen würde im Iran, dann, also das ist für mich tatsächlich gerade noch unvorstellbar, was dann passieren würde. Und sonst mit unterschiedlichen Ansichten. Die einen sind froh, dass beim Angriff von Iran, vom iranischen Regime auf Israel niemand getötet wurde. Die Nächsten haben Sorge, dass jetzt Gaza vergessen wird. Aber also es gibt, die Menschen sind genauso unterschiedlich wie Menschen hier in ihren Ansichten. Was aber die meisten eint, ist, dass man dem iranischen Regime die Schuld für all das gibt. Also das ist relativ klar und relativ eindeutig, dass die Mehrheit der Menschen das iranische Regime für schuldig hält, dass es gegen das eigene Regime steht und dass manche hoffen sogar, dass jetzt der Moment ist, wo das Regime vielleicht endlich verschwindet, wenn die USA jetzt reinkommen oder Israel, was nicht wahrscheinlich erscheint, aber einfach nur zeigen soll, wie groß die innere Gegnerschaft zum iranischen Regime ist.
Wenn wir jetzt nochmal auf die Situation der iranischen Bevölkerung, insbesondere auch der Frauen schauen, Farhad Payar berichtete uns gestern, dass seit dem Angriff Frauen im Iran noch stärkeren Repressionen ausgesetzt sind. Wie hängt denn die patriarchale Unterdrückung mit diesem Militärschlag zusammen und welche Effekte könnte eine mögliche militärische Auseinandersetzung gerade auch für die feministischen Bestrebungen der iranischen Bevölkerung bedeuten?
Genau, das iranische Regime hat eben seit ein paar Tagen schon die Repression gegenüber Frauen extrem verstärkt. Also es gibt viel mehr Festnahmen, es gibt viel mehr Gewalt auf den Straßen wieder gegen Frauen. Und das ist einfach eine Strategie, um zu verhindern, dass in dieser außenpolitisch wackeligen Situation sozusagen innenpolitisch in Anführungsstrichen Unruhen entstehen. Das ist die große Angst, dass das Regime gleichzeitig innenpolitisch und außenpolitisch unter Druck gerät. Und deswegen wird gerade die Repression im Inneren sehr hoch gefahren. Was bei einem Krieg wäre, ist schwer zu sagen. Es könnte sein, dass dann gerade, wenn Israel tatsächlich angreifen würde, weitflächig oder auch nur nicht weitflächig, ich weiß es nicht, das ist sehr schwer zu sagen, dass dann tatsächlich Menschen im Inneren wieder sich entscheiden, richtig zu protestieren, wie im Jahr 2022. Das wäre für das iranische Regime der Worst Case. Es könnte auch sein, dass der Druck so hochgefahren würde dann, wie jetzt schon, sich schon abzeichnet, dass es überhaupt nicht zu Protesten kommen würde und dass eher die Repression noch viel, viel stärker wird. Und letztendlich für die feministische Bewegung im Iran wäre das sozusagen der einzige Ausweg, dass das iranische Regime fällt.